Hallo und herzlich willkommen. Es ist heute meine zweite Moderation. Bin ich denn hörbar? Ja, mein Name ist Aysche Kalmaz. Ich bin heute hier, um diesen Raum einerseits zu moderieren und andererseits haben wir auch eine längere Strecke der Konzeption und der Vorbereitung des Projektes, welches heute einen Auftakt auch hat, nämlich die Akademie Third Space. Und heute sozusagen mehr oder weniger für die Beteiligten der Labore der zweite Teil der Akademie. Wir hatten heute ganz spannende Stunden schon bereits im Institut des Schauspiel Dortmund mit ca. 20 Beteiligten aus den verschiedenen Handlungsbereichen der Verwaltung, der Kulturpolitik, der künstlerischen Arbeit selbst und aber auch der Kulturförderung, um uns mit den Fragestellungen zunächst einmal heute war es jetzt nicht so weit, aber im Zentrum stehen Transformationsfragen. Also letztendlich, was ist der nächste Step zum Wandel und was braucht es von verschiedenen Handlungsebenen, die ineinander greifen, um diesen Wandel möglich zu machen. Und das Gute ist, dass sich sehr viele Personen zu diesen Laboren committed haben, die auch in der Struktur wirkend arbeiten und auch in der Struktur wirkend auch verändernd arbeiten können und aus verschiedenen Perspektiven sich die Fragen nach Transformation stellen. Und der Raum wurde heute zunächst einmal angeleitet von Düsgen Pollert, der ist heute zum Glück aus Augsburg angereist. Vielen herzlichen Dank erstmal für die letzten vier Stunden, die wir mit dir verbringen durften. Deswegen vielen herzlichen Dank. Und außerdem waren auch ganz viele andere Personen mit im Raum. Einige sind weiterhin hier und andere mussten ein bisschen weiterziehen. Ich würde ganz gerne einfach mal so die Zeit auch kurz nutzen, um zu benennen, also wer sich alles zu diesem Raum committed hat, weil vielleicht auch mal so kurz vorwegnehmen, was Akademie Third Space vielleicht auch auf langer Sicht auch bezweckt, dass eben Räume nicht nur für einen Tag oder für einige Stunden entstehen, wo wir uns diesen gesellschaftlichen Fragen stellen, sondern auch über einen längeren Zeitraum Themen bewegt werden können, Entwicklungsprozesse auch langatmig stattfinden können, dass Fragen, neue Fragen auch aufwerfen können und dass wir auch neue Methoden entwickeln können, um sich an diesen Fragen heranzuwagen. Und aber auch eine Rückübersetzung zu finden in die Struktur zurück. Also letztendlich auch die Frage, ja, also was braucht der nächste Schritt zum Wandel jeweils in dem Arbeitsbereich, wo ich bin? Und was leiten sich daraus für Fragen ab? Was erarbeiten wir gemeinsam für Antworten? Und was bedeutet das letztendlich auch in der realen Arbeitspraxis, wenn ich am nächsten Montag letztendlich nach den Labs wieder zurückgehe? Und die Akademie ist ein Pilotprojekt bis 2024 und ist glücklicherweise gefördert von der Stadt Dortmund, vom Kulturbüro Dortmund. Vielen herzlichen Dank erstmal auch dafür, dass dem Ort Tarantababu auch dieses Projekt möglich gemacht worden ist. Und was die Akademie aber auch zunächst komplettiert, sind auch eben diese öffentlichen Veranstaltungen, die im Anschluss zu unseren Labs stattfinden, so wie jetzt gerade, dass wir auch Impulse reinholen und auch den öffentlichen diskursiven Raum aufmachen können und auf Fragen, auf Inputs reinkommen können, die jetzt praktisch auch möglicherweise aus euren Fragestellungen auch ableiten, die real sind in Arbeitspraxis und aber auch in der Lebensrealität. Genau. Ich möchte noch ganz gerne ein paar Worte auch verlieren zum Tarantababu, weil ich meine, Akademie Third Space klingt so ein bisschen futuristisch oder irgendwie auch komplex und dann ist das ja auch ein Ort mit 45 Jahren Tradition, der auch raumgebend ist für gesellschaftliche Themen, schon auch als Tradition, dass die sich hier auch bewegt werden und dass auch immer ein Bezug stattfindet zu gegenwärtigen Fragen und auch zu Fragen, die sich auf die Zukunft richten. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr froh, dass dieses Strukturprojekt, dass dieses Pilotprojekt letztendlich auch in diesen Räumen auch stattfindet und aber auch in den Räumen unserer Kooperationspartnerin, der Akademie Third Space. An die würde ich ganz gerne auch einen Dank aussprechen. Mit an Bord sind das Schauspiel Dortmund, wo wir auch heute waren, das Fletch-Bitzel-Theater, vielen herzlichen Dank auch dafür, für die Mitwirkung und die Unterstützung des Theater im Depot und Dortmunder Kunstverein, vielen herzlichen Dank auch für die Unterstützung. Landesbüro für Darstellende Künste, NRW, gehört auch mit zu unseren Kooperationspartnern, die mit ihren Kapazitäten und auch Expertisen für dieses Projekt zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen von den KooperationspartnerInnen. die uns unterstützend zur Seite steht bei diesem Projekt und bei diesem Versuch, einen Raum herzustellen, der möglicherweise anders funktioniert als die Räume, wo wir uns gesellschaftlichen Fragen stellen und hoffentlich auch nachhaltig auch Modelle entwickeln kann, die auch für nachhaltige Veränderungen letztendlich auch sorgen können. Genau. Und heute, bei diesem öffentlichen Diskurs, ich hoffe, ich habe jetzt keine Danksagung vergessen und ich habe keine Informationen in Bezug auf den Ort hier vergessen, möchten wir uns bei dieser öffentlichen Veranstaltung der Frage nach Transformation widmen, also Perspektiven nach Transformation. Was bedeutet das eigentlich, der Wandel? Und da gibt es ja immer wieder so eine Widerspiegelung auf die verschiedensten Handlungsebenen. Und wir haben spannende Gästinnen heute vor Ort, wo wir Inputs hören werden und auch in ein moderiertes Gespräch, auch hoffentlich auch mit euren Fragen, die ihr mitbringt, weil wir haben ja unser Programm rausgebracht und da sind ja, glaube ich, einige von euch auch sehr interessiert daran, von unseren Gästinnen was zu erfahren, dass wir einen angeregten diskursiven Raum hier aufmachen können. Und ich möchte gerne hiermit unsere Gästinnen vorstellen. Allerdings habe ich ein technisches Problem, wo ich gerne meine Kollegin Nora zur Hilfe rufen wollen würde, dass ich nämlich keine Informationen. Kannst du mir das vielleicht?
Genau, eine helfende Hand.
So. Entschuldige Sie, ich kann nicht so Technik erfüllen und für mich hier nicht so ganz so leicht. Also ich könnte jetzt natürlich ad hoc sagen, wer die Gästinnen sind, aber ich würde ganz gerne auch so ein bisschen zu der Historie und zu den Arbeitsbereichen mehr sagen können. Oder, vielen Dank für eure Geduld. Genau. Ich möchte herzlich willkommen heißen, Fatima Çalışkan. Du bist heute aus Berlin angereist oder auch heute aus Hamburg, aber du lebst und arbeitest in Berlin. Ich möchte nur betonen, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, um heute zu uns zu kommen und Teil unserer Veranstaltung zu werden. Vielen herzlichen Dank dafür. Fatima Çalışkan ist Moderatorin, Künstlerin und Autorin. Ihr Schwerpunkt liegt auf kunst- und kulturpolitischen Themen, zu denen sie Analysen und Essays unter anderem für die kulturpolitische Gesellschaft schreibt und satirische Texte für freie Produktion entwickelt. Sie ist Mitbegründerin und Mitherausgeberin der biennal erscheinenden Zeitschrift Yalla Salon. Als Moderatorin bespielt sie die gesamte Klaviatur an Gesprächs- und Präsentationsformaten Bühne, Audio und Video. Als Performerin und Dramaturgin kollaboriert sie mit verschiedenen Projekten der freien Szene. Wir werden gleich von Fatima einen Input hören, ein Keynote zum Thema Machtgefälle und kollaboratives Arbeiten in der Szene. Und vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Ich werde gleich zu dir überleiten, würde gerne auch unsere weiteren Gästinnen vorstellen. Heute ist Can Gülce auch mit dabei. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Can. Gülce ist Leiter von Interkultur Ruhr mit umfassenden Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen partizipativer Kulturarbeit sowie kultureller und politischer Selbstorganisation. War er Teil des Leitungsteams des Kulturfestivals Wienwoche, ebenso wie Interessenvertreter bei der UNDOC-Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung und dokumentiert Arbeitender oder Kurator für Stadtgesellschaften in Wien. Vielen herzlichen Dank für dein Kommen nochmal. Und wir haben im Vorfeld auch so ein bisschen mit dir geschrieben und auch gesprochen. Es geht um Perspektiven auf Transformation. Du hast ja deine Expertise und Schwerpunkte ja auch viel in partizipativer Community, also in partizipativen Community-Projekten. Und im Vorfeld haben wir auch mit unseren KünstlerInnen im Raum auch Themen bewegt, wie auch eine Symbiose hergestellt werden kann zwischen sogenannten unterrepräsentierten Communities und Positionen und beispielsweise Institutionen. Und würden uns freuen, wenn wir heute mit dir ein bisschen näher über dieses Thema sprechen können. Genau. Genau. Und ich habe heute eindeutig sehr viel gesprochen, merke ich. Wir haben Hendrike Spengler hier im Raum. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Sie ist Leiterin des Städtischen Kulturbüros Dortmund, Kulturwissenschaftlerin, also sie ist Kulturwissenschaftlerin, war zuvor Referentin am Schauspielhaus Salzburg. In Witten konzipierte sie die Spielpläne, kreierte neue Formatreihen zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung und organisierte Festivals. Das Kulturbüro ist, also da wo Hendrike Spengler heute die Leiterin ist, Teil der Kulturbetriebe und versteht sich als Moderator und Dienstleister für Kulturprojekte und künstlerische Initiativen. So, vielen herzlichen Dank fürs lange Zuhören. Das waren sehr, sehr viele Informationen. Jetzt kommen wir hoffentlich auch zu dem angeregten Teil. Fatima, ich würde ganz gerne einfach mal an dich weitergeben für dein Keynote, dass wir von da aus überleiten können zu den Fragestellungen, die wir heute im Laufe des Tages auch im Lab bewegt haben. Und genau, vielen herzlichen Dank nochmal und das ist dein Mikrofon.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Was in der sehr liebenswerten Ankündigung ein bisschen unterschlagen wurde, was ich proaktiv selbst unterschlagen habe, aber nicht aus Geheimnistuerei, sondern weil ich gerne auch selber erzählen möchte, natürlich, ist, dass ich ja aus dem Ruhrgebiet komme. Also ich freue mich auch, viele bekannte Gesichter zu sehen. Ich habe ja auch super lange gearbeitet. Ich habe hin und wieder auch Projekte hier. Ich war letztes Jahr zum Beispiel bei einer Residenz in Schwelm und davor hatte ich eine 12-Stunden-Duration-Performance in einem Club in Dortmund und so. Also ist mir hier alles sehr vertraut, das Terrain, und ich freue mich auch total, bekannte Gesichter wiederzusehen. Und in dem Zusammenhang ist es mir auch eine totale Freude, ein paar Gedanken mit euch teilen zu können, weil ich weiß, das ist hier ein Raum voller Menschen mit super krasser Expertise, was Kunst angeht, mit jahrelanger Erfahrung. Und deswegen bin ich auch total gespannt auf eure Gedanken. Und ich habe auch ein bisschen gehört, ihr habt euch ja, also die Teile von euch, die heute schon bei dem Workshop dabei waren, habt ihr euch ja auch schon mit kollaborativen bzw. gemeinschaftlichem Arbeiten beschäftigt und so ein bisschen auch so die Frage bearbeitet, wie ihr eigentlich zusammenarbeiten wollt. Und genau, das finde ich ganz spannend, weil das inhaltlich ein bisschen an das anknüpft, was ich mitgebracht habe, oder sich dem komplett widerspricht. Also ich habe mir überlegt, ich würde voll gerne was Widersprüchliches mit euch teilen, aber dazu sage ich gleich mehr. Wie Aisha eben gesagt hat, es geht eben darum, dass ich euch ein bisschen was zum Machtgefälle und kollaborativen Arbeiten erzählen möchte. Also wie ihr seht, ich habe hier so ein Ding mitgebracht. Ich werde ein bisschen was vorlesen. Das wird auch ein bisschen länger dauern, aber ich hoffe, ich mache es so, dass ihr gut zuhören könnt. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass ich eben aus einer Perspektive einer Künstlerin mit 10 Jahren Arbeitserfahrung mit euch spreche. Also diejenigen von euch, die vielleicht so ein bisschen mehr Austausch mit mir und meiner Arbeit haben. Ich habe auch für Verbände gearbeitet, Interessenvertretung und Ähnliches. Und ich glaube, je nachdem, aus welcher Arbeitsposition man spricht, hat man ja auch eine andere Perspektive auf das, was man sagen möchte. Und das, was ich heute mit euch teile, ist vor allen Dingen aus einer Perspektive einer Künstlerin. Natürlich kann ich jetzt nicht ignorieren, was ich ansonsten noch gearbeitet habe, aber das ist ein bisschen wie Bilder, die ich mitbringe. Und alles, was ich mir erdacht habe, haben natürlich auch schon vorher ganz viele andere Leute sich erdacht. Also das, was ich oder wir alle eigentlich präsentieren, ist ja immer ein Konglomerat dessen, was schon andere Leute gedacht haben. Und demzufolge möchte ich das, was ich heute mit euch teile, da beziehe ich mich auf unterschiedliche AutorInnen und DenkerInnen, die ich einmal kurz mit euch referieren möchte. Das ist natürlich einmal Bell Hooks, Sascha Mariana Salzmann, dann ein Buch, was ich sehr spannend fand, The Lonely Quest von Robert C. Howard, Axel Honneth, vom Sog der Massen und der Macht der Einzelnen von Gunter Gebauer, Sven Rücker, mit einem sehr netten Hinweis von meiner lieben Kollegin Nolundi Tschudi und Fatima Melnissi. Ich bin ein großer Fan von Fatima Melnissi, nicht nur, weil wir unseren Namen teilen. Genau, also meine Keynote, das habe ich ein bisschen angerissen, wird sich widersprechen. Weil für mich ist Widerspruch eine wichtige und widerständige Praxis. Ich will, dass wir den Mut zum Widerspruch aufbringen und ihn aushalten. Ich meine damit nicht, gewaltvolle Meinungen zu respekten, sondern anzuerkennen, dass wir in uns und um uns kontradiktorische Perspektiven vertreten. Und ich appelliere daran, dass wir einen Modus finden, in dem wir trotzdem sprechfähig bleiben. in dem Sinne komme ich zu meiner ersten These, die da lautet, wir können nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, wir müssen erst einmal verstehen, was gemeinsames, kollaboratives Arbeiten überhaupt ist. Vordergründig geht es darum, in einer Gruppe im Team zu arbeiten. Alle haben ihre Aufgaben, es gibt Absprachen und im Gegensatz zu kollektivem Arbeiten muss man sich nicht unbedingt auch die Verantwortung teilen und es müssen auch nicht unbedingt alle gleichermaßen in Entscheidungsprozesse eingebunden sein. Also so verstehe ich auf jeden Fall kollaboratives Arbeiten. Aber im Kern geht es im kollaborativen und im kollektiven Arbeiten darum, gemeinsam ein Ziel zu erreichen und den Prozess dahin ganzheitlich zu betrachten. Und ich bin gerade an einem Punkt, an dem ich denke, das nennen wir es allgemein einmal gemeinschaftliches Arbeiten, um mal so eine allgemeinere Worthülse zu verwenden. Meine Beobachtung und meine eigene Erfahrung zeigen mir, dass gerade in diesen Zeiten, dass Kulturakteurinnen es nur in den seltensten Fällen ehrlich meinen, wenn sie von Zusammenarbeit sprechen. Wir müssen uns fragen, warum wir denn überhaupt zusammenarbeiten wollen. Was ist der Sinn des Ganzen? Dann wird häufig gesagt, ja, wir wollen Verantwortung teilen und dann wollen wir Ressourcen schonen und die auch teilen, dann wollen wir auch nachhaltige Netzwerke knüpfen, so lelele, das wissen wir ja alle schon. Ne? Also ich glaube, vielleicht habt ihr auch heute darüber gesprochen oder an anderer Stelle, aber das sind so gängige Assoziationen, die dann schnell kommen. Aber ich frage mich, geht es denn wirklich darum? Geht es darum, dass ich möchte, dass andere etwas mitentscheiden, weil ich ihre Meinung so sehr schätze, oder will ich einfach selber nicht so viel Verantwortung haben? Finde ich es wirklich richtig und wichtig, Ressourcen mit anderen zu teilen, oder will ich ein Stück vom Kuchen abhaben, den ich alleine nie bekommen könnte? Gibt mir die Gemeinschaft Kraft in schweren Zeiten, oder nutze ich einfach die Gunst der Stunde? Will ich wirklich langfristig mit bestimmten Menschen zusammenarbeiten, weil sich mit der Zeit ein Band der Vertrautheit aufgebaut hat, in dem ein gemeinsames Werk wächst? Oder habe ich einfach Schiss, dass mir die Ideen ausgehen und ich mir kreative Impulse bei anderen abholen muss? Kann ich es ertragen, im Schein der Gruppe als Individuum zurückzutreten, oder brauche ich die Gruppe als Sprungbrett für meine Kunst? Ich sage, wir leben in Zeiten der neoliberalen Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, wir leben in einer Welt, in der es darum geht, Arbeitskraft darin zu investieren, Aufmerksamkeit zu erhalten. Wir stehen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Die Rahmenbedingungen sind so geschaffen, dass wir auch im Wettbewerb bleiben. Und durch Aufmerksamkeit wiederum in der Lage sind, gesehen zu werden, sich selbst zu bewerben, um dadurch wiederum unsere Arbeitskraft veräußern zu können. Individuen müssen gesehen werden, um zu überleben. Das ist ein andauernder Kreis. Und ich würde sagen, auch selbst das ist ja ein bisschen auch zur Binsenweisheit geworden. Und es gibt ja auch total viele Studien über Vereinsamung in der Gesellschaft, Isolation durch Arbeit, vor allem den Zusammenhang von prekärer Arbeit, Armut, Einsamkeit und so weiter als Gegenfolie eben zu dieser erfolgreichen Aufmerksamkeitsschaffung. Und jetzt will ich nochmal kurz konkret zurück auf den Kulturbetrieb kommen. Ich denke, dass das Interesse, wirklich zusammenzukommen und miteinander und füreinander gemeinsam zu arbeiten, immer geringer wird und immer weniger als nötig erachtet wird. Und woran mache ich das fest? Ich mache das an Social Media fest. Diese Plattformen wie Instagram, TikTok und Blue Sky und wie sie auch immer alle heißen werden, haben in schwindelerregender Geschwindigkeit die Perspektive auf Individualisierung im Sinne von Selbstoptimierung und Selbstdarstellung einzelner Persönlichkeiten vorangetrieben. Und wir befördern alle untereinander diese Selbstdarstellung. Wir feiern Content von großen Accounts, teilen vornehmlich den Inhalt von InfluencerInnen, feiern, wenn jemand mit viel Reichweite den nächsten autofiktionalen Roman geschrieben hat, irgendwer macht einen Podcast und lädt Leute ein, die auch einen Podcast machen und schnibbelt dann irgendwelche Gesprächsfetzen heraus und stellt das dann online. Und alles geht rasend schnell. Essentialisierungen von Identitäten und Persönlichkeiten werden überholt, flexibilisiert, ändern sich immer fortwährend. Wir leben in einer Zeit, in der wir, je nachdem, welche Ressourcen wir mitbringen, uns selbst konstruieren können. Weil das mit den Ressourcen, das raubt ja Zeit. Und wenn ich schon 3 schlecht bezahlte Jobs die ganze Woche über mache, habe ich natürlich keine Zeit mehr, dann noch irgendwas über Beauty-Routinen für sensible Mischhaut, mit Sonnenallergie und irritierter T-Zone nachzudenken. Oder geschweige denn irgendwie ein Lüde dazu zu schaffen. Und diejenigen, die keine 3 Jobs gleichzeitig jonglieren müssen, herzlichen Glückwunsch. Eure Stimme wird in der breiten Öffentlichkeit gesehen und gehört. Gleichzeitig verfallen wir alle immer wieder dem Anschein, dass wir uns auf diesen Plattformen Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit verschaffen können, uns und unsere Kunst darstellen können. Zumindest in diesen Orten haben wir Chancen, gesehen zu werden, wenn es an anderer Stelle Institutionen, Major Labels, große Verlagshäuser mal wieder nicht klappt. Und daraus ergeben sich folgende Gefahren. Dieser meritokratische Anschein, also die Illusion, dass wir es irgendwie alle selber reißen können, wenn wir uns nach außen hin einfach mal richtig darstellen, führt zu einer kompletten Selbstabsorption. Wir drehen uns alle nur um unsere Darstellung. Also auch das hier, ne, ist ja auch irgendwie eine Form von Darstellung, zu der wir uns ja auch befragen können. Und glauben, alles hängt von unseren Leistungen ab. Dabei übersehen wir die größeren Zusammenhänge. Alle reden ja immer von Strukturen aufbrechen, aber ehrlich gesagt sehe ich es sehr häufig so, dass Leute so lange sogenannte Strukturen kritisieren, bis sie selbst davon profitieren können. Aber am besten auf dem Rücken anderer Leute, mit denen sie vorher zusammengearbeitet haben. Und ich sage, dass die Kritik an Strukturen auch zu kleinteilig ist. Gerade in der Kunst gucken wir ja auch so ganz klein auf unseren Bereich, unsere Welt, kämpfen um Anerkennung, dass unsere Leistungen, unsere individuellen Leistungen von der Gesellschaft gesehen werden, ohne wirklich tief darüber nachzudenken, in welchen großen sozialen Gefügen das eigentlich spielt. Und so wie ich alle ermutigen würde, groß zu träumen, muss ich auch sagen, dass wir im Großen die Probleme erkennen müssen und dass wir es uns zu einfach machen, alles nur durch die Kulturbrille zu sehen. Und noch ein Punkt zu Social Media. Ich sage das auch deswegen, weil mich das wirklich gerade, da gehe ich gleich noch mit ein bisschen Beispielen dran, wirklich sehr beschäftigt im Moment und ich das extrem wichtig finde und ich das auch sehr, sehr ernst meine, wenn ich sage, dass wir darüber nachdenken müssen. Sogar das Kabel stimmt mit so. Es ist umgefallen wegen der Dramatik. Also, dieser Status, den sich Personen mit FollowerInnenanzahl erarbeiten, ist langfristig sehr gefährlich für künstlerische Arbeit. Ich sehe das bei meiner Arbeit, aber auch besonders zum Beispiel bei MusikerInnen, dass sie keine großen Verträge mehr bekommen, dass keine Agenturen sie unter Vertrag nehmen und alles nur, weil sie nicht schon 1 Million FollowerInnen auf Spotify haben. Gilt für SolokünstlerInnen, aber natürlich auch für Bands. Ne? Und gerade ist es so, dass sich Major Labels darüber beschweren, keine KünstlerInnen mehr zu bekommen, die sich langfristig eben halten können, aber gleichzeitig eben auch nur Leute suchen, die auf Socials mega erfolgreich sind. Egal, wie die Musik klingt. Und damit läuft es langfristig darauf hinaus, dass nur Leute große Plattenverträge bekommen, die schon mit viel Geld geboren sind, weil sie die einzigen sind, die genug Zeit haben, sich auf sozialen Plattformen überhaupt so eine Sichtbarkeit zu verschaffen. Wir sehen ja auch heute, dass virale Trends mit viel Geld und Strategie und Tokenisierung entwickelt werden. Ja, Fußnote noch kurz dazu ist, dass sich für mich dann aber auch ehrlich gesagt die Frage stellt, brauchen wir überhaupt Major Labels, große Verlagshäuser und Agenturen überhaupt noch langfristig? Und die andere Fußnote, die vielleicht auch ein bisschen mehr an heute anknüpft, ist die, dass ich mich dann auch frage, was das für Förderanträge bedeutet. Weil in allen Förderanträgen muss man ja angeben, wie das Stück oder die Veranstaltung, also auch so wie heute, öffentlich so ankam. Und da Kulturteile und Feuilleton in den Medien derart beschissen bezahlt werden, dass niemand mehr zur Premiere kommt, bleibt uns eigentlich nur noch Social Media, um irgendwie gesehen zu werden. Und da kriegen aber auch nur die richtige Kampagne Aufmerksamkeit, nicht die Inhalte, sondern Klickzahlen und Reichweite. Wie wollen wir damit umgehen? Nach welchen Kriterien kann dann noch gefördert werden? Und ich habe noch nicht darüber gesprochen, dass mit KI immer mehr Content immer mehr schneller produziert werden kann und auch noch nicht gefragt, wie sehr Inhalte dadurch immer bedeutungsloser werden. auch künstlerische Inhalte. Kommen wir zurück zum kollaborativen Arbeiten. Ich habe versucht zu umreißen, dass wir in einer Welt leben, die Individualisierung derart fördert, dass wir immer weniger in der Lage sind, wirklich miteinander zu arbeiten. Ich stelle auch die These auf, dass wir mehrheitlich deshalb gemeinschaftlich arbeiten wollen, weil wir als Einzelne ein Sprungbrett suchen, weil wir denken, alleine bekomme ich nicht diese Möglichkeit. Und jetzt kommt mein Beispiel. Das ist ein kleines Beispiel von vielen. Während der Pandemie habe ich mit weiteren Personen zusammen kollaborativ gearbeitet. Wir haben uns sogar kollektiv genannt. Und letzten Endes war es aber so, dass zumindest, ist meine These, dass eine Person das Ganze als Chance gesehen hat, sich monetär durch die Pandemie zu retten. Die Person konnte nämlich alleine überhaupt keine Anträge schreiben und wäre ohne das Wissen aus der Gruppe niemals in der Lage gewesen, diese ganzen tollen Neustadt-Kulturgelder abzugreifen. Und da kann man jetzt sagen, ja, das war doch alles super solidarisch, muss ja auch nicht jeder Anträge schreiben können und so weiter. Allerdings würde ich der Person Solidarität der Person in Frage stellen. Weil einer der letzten Kommentare zur gemeinsam entwickelten Performance war, die Person hätte aber langfristig kein Interesse daran, sich auf irgendwelche Böden rumzuwälzen, dafür mache sie kein Theater. Und als absehbar war, dass die Theater und Spielstätten wieder öffnen, war diese Person als erste weg und hat den Rest der Gruppe wissentlich mit einer ganz schönen Scheiße zurückgelassen, von der sich die Konstellation niemals wirklich erholt hat. Und diese Person hat auch niemanden aus der Gruppe jemals in ihre Arbeiten eingebunden. Und ich könnte jetzt noch viele negative Beispiele nennen. Ich könnte natürlich auch ein paar tolle Beispiele nennen, aber ich glaube, das ist, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und damit will ich nur verdeutlichen, dass wir uns wirklich ernsthaft die Frage stellen müssen, auf welche Art und warum wir mit anderen arbeiten wollen. Es ist nichts Schlimmes daran zu sagen, hey, ich habe eine künstlerische Idee, weiß aber nicht, wie ich einen Finanzplan schreiben soll, könntest du mir helfen? Dafür muss man jetzt auch nicht einfach nur kollektiv faseln. Da kann man auch ganz einfach sagen, was man will. Und dann ist es halt nicht fancy oder innovativ. Aber so viel Integrität müssen wir abverlangen, sonst führt es nur zu unnötigen Verletzungen und Ausbeutung. Und ein letzter Punkt, einfach weil ich es in den letzten Wochen so häufig erlebt habe. Kollektives Arbeiten funktioniert in einer patriarchalen, rassistisch-antisemitisch, neoliberalen Geschwindigkeitswelt überhaupt nicht. Ich sage, dass die wenigen Räume, in denen gemeinschaftliches Arbeiten passiert, keine Chance gegen die Außenwelt haben. Es ist immer einfacher und flexibler und schneller, wenn ein Cis-Mann mittleren Alters seinen ausgebeulten Hugo Boss-Anzug von 2003 auspackt, in ein Ministerium zu einem anderen alten Cis-Mann mit ausgebeulten Senja-Anzug klatscht und die dann das erstmal mit der Fördersystematik ganz schnell unter sich klären. Als dass man sich in einer Gruppe abstimmt, alle mitnimmt, konsensual eine Position entwickelt und dann offiziell 3 Monate auf einen Termin wartet. Es klappt einfach nicht. Und ich habe das jetzt so überspitzt gesagt, aber das passiert ja die ganze Zeit und ich glaube, ihr kennt auch alle diese Beispiele. Und ihr wisst auch alle, dass das eine ernste Gefahr ist. Wir müssen verstehen, dass das System einerseits so ist, dass wir als Gemeinschaft überhaupt nicht zueinander finden, und andererseits gibt es wiederum machtvolle Gemeinschaften, eben zum Beispiel diese Boys-Clubs, Club der alten Cis-Männer und so weiter, die uns komplett ausschließen. So, das ist der Punkt der Geschichte, den ihr auch kennt. Wenn ihr denkt, ihr seid am Ende einer Geschichte angelangt, müsst ihr erkennen, dass es eigentlich der Anfang der Geschichte ist. These 2. Wir können nur gemeinsam Widerstand leisten. Also, ich habe vorhin die ganze Zeit davon geredet, dass wir in dieser Welt alle überhaupt nicht mehr zusammenkommen und gemeinschaftliches Arbeiten sowieso totaler Fake ist. Okay? Aber ich sage auch, und das ist vielleicht der Widerspruch, we have to fake it till we make it. Wenn wir uns Theorien zu Massenbewegungen anschauen, stehen die Chancen gut, dass wir wieder zueinander finden. Schließlich müssen wir uns als Ich angesprochen fühlen, emotional abgeholt werden, um uns einer Masse anzuschließen. Wir brauchen auch andere Menschen, weil wir einen emotionalen Resonanzraum brauchen. Das macht auch Kommentarspalten so bedeutsam, weil wir uns immer vergewissern müssen, dass unser Tun richtig ist. Und umso verletzender ist es natürlich neben Hate- und Gewaltnachrichten, wenn wir abgewiesen werden. Also, wir entwickeln uns immer in Bezug zu anderen. Für unsere individuelle Entwicklung brauchen wir also immer auch andere Menschen. Es bedeutet, dass das Streben nach Einzigartigkeit die Unterstützung im Glauben an diese Einzigartigkeit auch braucht. Ein Phänomen, das sehr stark damit zusammenhängt und ein bisschen weit out of context ist, ist die aktuelle Faszination für Astrologie, meiner Meinung nach. Im Kosmos unzähliger Möglichkeiten gibt es eine individuelle Sternkonstellation, die deinen individuellen Weg bestimmt. Aber auch eben in Abstimmung mit ganz vielen anderen Sternen, Asteroiden, Planeten. Alles in einer romantisierenden Verklärung von selbsterwähltem Schicksal, schicksalhaften Fügungen, Vorherbestimmungen, Seelenverwandtschaften. Und ich will das nicht kleinreden, Leute. Ich bin auch großer Astro-Fan, vielleicht kommt noch daher das Beispiel. Und ich habe auch selber nachgeguckt und in meiner Geburtschart, da sind auch Leute drin, die total nahestehen. Ja? So, ist doch als weitere Fußnote. Aber zurück zum Thema. In Momenten, in denen ich denke, ich bin alleine, kann ich sagen, ich bin alleine. Ich bin aber nicht alleine. Ich bin immer eine Reflexion und ich reflektiere mich immer in anderen. Ich kann mich von niemandem komplett abgrenzen. Und niemand kann sich komplett von mir abgrenzen. Ich sage, dass Menschen in Macht nie alleine agieren. Niemand agiert alleine. Man könnte so weit die Frage stellen zu denken, wenn jemand etwas alleine tut, ohne Beobachtung, ohne eine andere Person, ohne Spur, hat die Person es dann überhaupt getan? Um etwas zu tun, brauchen wir einen Resonanzraum. Menschen in Machtpositionen können nicht einfach machtvolle Dinge tun. Ihnen wird Macht zugestanden. Entweder sie wird ihnen proaktiv gegeben, Demokratie, oder es wird ihnen nicht widersprochen, Diktatur. Bei allen bekannten Fällen von Machtmissbrauch wissen wir, dass ein ganzer Apparat und Systeme dahinter stehen, dass Mitwissende und Mitmachende dahinter stehen. Alleine aus dieser Tatsache heraus ist es vollkommen klar, um dem etwas entgegenzusetzen, müssen wir uns verbinden. Wer jetzt so dieses Wir ist, gebe ich mal an euch zurück. Das könnt ihr dann noch miteinander besprechen. Ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt erstmal vorher ein fiktionales Wir. Machtgefälle sind wie ein Fischschwarm. Von weiter weg sehen sie wie ein riesiger Fisch aus, bedrohlich und groß. Kommen wir ihm näher, sehen wir die Einzelheiten, die vielen kleinen Fische. Die Menschen, die einfach mitmachen, mitschwimmen, lautlos mit dem Strom und den anderen treiben. Du greifst mit deiner Hand nach ihnen, aber sie entgleiten dir. Vielleicht fängst du doch den einen oder anderen kleinen Fisch, aber das alleine reicht nicht, um die Bedrohung aufzulösen. Du musst den ganzen Schwarm fangen. Du musst den ganzen Schwarm zerstören. Und ich will jetzt nicht an Gewalt appellieren, versteht mich nicht falsch, aber ich will sagen, dass deutliches Handeln manchmal sehr wichtig ist. Sichtbares Handeln, darum geht es. Dafür braucht es ein Netz, den Schwarm empfindlich treffen, fallen. Und natürlich kannst du auch ein Netz alleine knüpfen oder kaufen und dann alleine fischen gehen. Aber weder Fischen noch Netze knüpfen kannst du noch erfunden. Es wurde ja schon erfunden und du kannst es deswegen aber benutzen und du kannst deine Arbeit darauf aufbauen. Und je größer der Schwarm, desto schwieriger wird es aber auch alleine zu fischen. Deshalb verbinde dich und knüpf gemeinsam ein Netz. Und wir haben keine andere Wahl, als uns zu verbünden und verbinden. Ich sage, wir müssen uns wieder auf einen Grundkonsens und grundlegende Gemeinsamkeiten beziehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, gerade in der Kunst, in der es immer darum ging, auch Identitäten in Kunstform zu gießen und die Aura des Einzigartigen zu erschaffen. Und in der immer wieder systematischer Ausschluss natürlich auch stattfindet. Und das führt mich zu meinem letzten Punkt, den ich nur anreißen kann, auch wenn ich da wirklich ehrlich gesagt selber noch im Denkprozess bin, aber vielleicht denken wir heute dann auch gemeinsam. Ich habe versucht darzulegen, dass wir ein kollaboratives Arbeiten als reines Arbeiten sehen, wir in den Logikzwang der neoliberalen Aufmerksamkeitsökonomie geraten, die vielmehr darum bemüht ist, uns voneinander zu entfernen und nur individuell zu betrachten. Ich habe auch dargelegt, dass wir alle, vor allem in machtvollen Positionen, in Verbünden unterwegs sind. Ich denke, letzten Endes ist die Vereinzelung eine neoliberale Strategie zur Schwächung. Ich sage, die Kraft liegt in der Versammlung und in der Freude. Also eine Qualität, die gemeinsam Zeit zu verbringen. Und zwar nicht im produktiven Sinne. Sobald es darum geht, sobald es um Produktion geht, kommen wir wieder in unsere neoliberale Aufmerksamkeitsschiene und treten uns dann gegenseitig. Das ist meine These. Freude ist für mich eine Widerstandspraxis. Autoritäre Regime verbieten immer als erstes Räume und Möglichkeiten für Minoritäten, in denen sie sich versammeln und Spaß haben können. Dazu gehören Verbote von Feiern allgemein oder für bestimmte Gruppen, Musik oder andere Formen der Kunst. Und nicht umsonst sind Räume der queeren LGBTQ+-Community, vor allem für Black and Brown People, Jüdinnen und so weiter, immer die ersten, die gefährdet sind, wenn Regierungen, Autokraten, Diktatoren ihre Macht demonstrieren wollen. Kunst ist unsere Möglichkeit der Versammlung. Manchmal reißt uns Kunst auch auseinander, vielmehr in der Uneinigkeit ihrer Interpretation. Aber alle Kunst mündet in Versammlung. Und wir sind ja heute auch versammelt. Ich vermisse den Zauber und die Vision. Wenn wir uns neoliberalen Ausbeutungs- und Repräsentations- und Produktionslogiken entziehen wollen, müssen wir zum Kern zurückkehren. Ich behaupte, es ist die Freude, die uns Energie gibt und uns trägt. Ich behaupte, dass Freude eine Waffe ist. Wir nehmen sie nicht ernst, die Freude, schon gar nicht in Deutschland, wo immer alles gerade und preußisch zugehen muss. Aber Freude ist Widerstand. Und über die mächtigen Lachen ist eine widerständige Praxis.
Also das ist für uns, also als Akademie Third Space, ist es auch so, wir haben neben dem Third Space Labor, wo VertreterInnen aus verschiedenen Handlungsfeldern zusammenkommen, um gemeinsam zu forschen, haben wir auch unseren Artist Lab. Also letztendlich geht es ja auch ganz stark um die Perspektive der KünstlerInnen und aber auch, was bedeutet das denn eigentlich alles für die Kunst und für die künstlerische Praxis? Und ich finde, dein Input gibt sehr, sehr spannende Einblicke auch in den Arbeitsalltag von vielen KünstlerInnen. Und in unserem Lab sind ja auch KünstlerInnen, die heute auch total angeregt zuhören. Und ich bin auch total gespannt gleich, auch wenn wir den Raum öffnen für den diskursiven Part, was es für Impulse, auch für Fragen geben wird zu deinem Input. Und was letztendlich auch all die Phänomene, die du da drin benennst, auch tatsächlich für eine Rolle, vielleicht auch eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen in der Fragestellung, also wie kann denn Kunst überhaupt Position beziehen und möglicherweise auch einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, ein Spiegel der Gesellschaft zu sein und die Zeitzeugenschaft zu üben und möglicherweise auch Impulse zu geben, die nicht reproduzierend sind. Also wie sehr sind denn KünstlerInnen noch heute dazu in der Lage, auf dem strukturellen Boden, wo wir arbeiten, auch einer bestimmten Verantwortung nachkommen zu können und was es dann letztendlich auch für den Boden bräuchte, damit auch tatsächlich diese Bedingungen wiederhergestellt werden können. Na, weil ich glaube, dieses kollaborative Arbeiten und auch die Begrifflichkeiten nach wir sind ja sehr, sehr zentrale Fragen. Na, also wie können denn KünstlerInnen tatsächlich zusammenkommen? Kommen sie denn überhaupt zusammen? Wirklich? Und wieso findet das nicht statt? Und wie viel von dem strukturellen Boden ist denn mit Teil davon, dass eben dieses Zusammenkommen und wirkliche Kollaborieren nicht wirklich stattfinden kann. Und vielen herzlichen Dank für deinen Impuls, für deinen Input und für dein Kommen. Ich würde ganz gerne das Wort weiterreichen an Henrike Schlengler, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also wenn wir uns auch mit Transformationsfragen stellen, das Wort klingt ja irgendwie total spannend und irgendwie auch einfach als irgendwie für sich stehend Wandel, strukturelle Veränderung und Öffnungsprozesse, eine plurale Gesellschaft und aber auch bislang unterrepräsentierte künstlerische Positionen, dass die noch mehr letztendlich auch eine Sichtbarkeit bekommen und dann aber auch, sie sind ja, oder darf ich beim Du bleiben?
Ja.
Wir hatten ja heute ein Arbeitsdom-Lab, das würde ich ganz gerne heute weiter fortführen. Weil es gibt ja strukturtragende Institutionen, Verwaltungen, die bestimmte Apparate auch aufrechterhalten und weiterhin gestalten, Kulturförderung, Förderungsrichtlinien oder auch Programme, die entwickelt werden. Und sie sind ja auch, du bist ja auch Expertin da drin. Also es gibt ja auch letztendlich auch eine Einsicht oder auch eine Möglichkeit, eine Innenschau vielleicht auch zu bekommen. Also wie verhält sich das denn eigentlich? Was bedeutet denn an der Stelle, was ist denn die Aufgabenstellung für Verwaltungs, für die Verwaltung selbst von Kultur, wenn wir auf diese Wandlungsprozesse schauen? Also was ist denn da eigentlich an Transformation tatsächlich möglich? Weil wenn wir da hinschauen, scheint ja erstmal die Struktur ziemlich festgefroren zu sein oder möglicherweise ziemlich vorgegeben, wie viel Spielraum an Bewegung ist da? Und wie sehr kann denn eigentlich Verwaltung oder die bestehende Struktur tatsächlich auf die Bedarf und Bedürfnisse des Wandlungsprozesses antworten? Sehr lange Frage.
Das war eine sehr lange Frage, aber ich glaube, auch ausgehend von dem Impuls, den Fatima gerade gemacht hat, ausgehend von den wirklich ganz kürzlichen Erfahrungen, die wir alle gerade mit Kulturförderung machen, sozusagen, ich möchte jetzt Fatima ihre wunderschöne Polemik nicht kaputt machen, aber der Vorteil ist ja, dass du zum Beispiel beim Kulturbüro nicht mehr als Cis-Mann, zumindest Cis-Mann Mitte 40 hingehen kannst. Haben wir nicht mehr im Angebot. So, was ich damit sagen möchte, ist, dass Transformation sich meiner Ansicht nach durch die handelnden Personen ermöglicht, beziehungsweise die Motivation mit der Welle dieser handelnden Personen, sich diesem zu öffnen. Die zweite Geschichte ist, und da möchte ich ganz am Anfang bei dir einhaken, als du gesagt hast, also danke für das an das Kulturbüro für die Förderung.
An wen soll man Dank geben?
Genau, der Dank geht an dieser Stelle
an die Kulturpolitik.
An die Kulturpolitik. Die Kulturpolitik hat die Entscheidung getroffen, damals noch unter dem Arbeitstitel Academy of Outsiders, das Projekt zu fördern. Wir bekommen also als Kulturverwaltung einen Auftrag von der Kulturpolitik, diese Auszahlung vorzunehmen, dabei die Einhaltung von gewissen Grundrichtlinien sicherzustellen und ansonsten auch mal schön Vorderfüße rauszulassen. Damit habe ich ehrlich gesagt zum Glück kein Problem, da ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir inhaltlich große Distanz zu den Projekten und zu den AkteurInnen haben. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht interessieren, aber zum Beispiel die ganzen Kulturzentren, die wir haben da, also die müssen uns zum Beispiel noch nicht mal einen wirklichen Plan oder Konzept oder also Zielerreichung vorlegen, sondern auch das sind politische Beschlüsse, die ich nicht aufhalten kann, nur weil mir da ein Projekt vorgelegt wurde, was mir nicht gefällt. Ne? So, das heißt also, ich habe einen Erfüllungsdruck, der ganz klar von der Politik kommt, und auch dort sehe ich eben, dass sich gerade so in den letzten, ich würde es aber höher fassen, vielleicht letzten 7, fast 10 Jahren, auch dort sehr stark die handelnden Personen verändert haben und damit eben, das hat auch nichts mit Aufbrechen zu tun, sondern da sind einfach plötzlich Mauern nicht mehr da, die vielleicht früher da waren. So, dabei muss man aber aufpassen, dass man jetzt nicht unbewusst sich darauf ausruht und irgendwo neue Mauern entstehen. So, und das ist diese Hinterfrage.
Ist dieses, ganz kurz, ist dieses Hallen sehr, sehr störend? Sollen wir vielleicht ein bisschen leiser stellen?
Ja. Genau. Oder was ist damit? Radha, hörst du mich damit noch? Können wir das da machen?
Oder tausche ich dein Mikro?
Vielleicht
was?
Ja. Dann nehme ich die
aus. Ist das so besser?
Ja.
Ja, super. Okay, also Transformation, die Möglichkeit auf Transformation ergibt sich meiner Ansicht nach durch die handelnden Personen. Ich glaube, wir sind da in Dortmund ganz gut gesegnet. Das bezieht sich auf die Kulturpolitik, aber eben auch auf die MitarbeiterInnen, die jetzt gerade im Kulturbüro arbeiten. Auch dort sehe ich einen wahnsinnigen Aufbruch innerhalb der Motivation der neuen Gedanken, die da zugelassen werden. Das heißt, Also auch alle Ideen der Veränderungen, die ich habe, werden zum Beispiel intern nicht blockiert. Also ich muss nicht gegen Widerstände im eigenen Haus arbeiten. Und das ist also eine Luxusposition, die ich glaube, nicht jedes Kulturamt, wenn ich also zum Beispiel bin in dieser Runde der KulturamtsleiterInnen, ja, früher hieß das Runde der Kulturamtsleiter, das müssen wir jetzt seit neuestem gendern, zum Glück. Also nicht, weil wir es wollen, sondern weil die anwesenden Personen einfach jetzt zum Glück auch weiblich sind, als Beispiel. So, das heißt, ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen mit den AkteurInnen, mit denen ich zusammenarbeiten muss, sollte, will, es zu können und nicht in anderen Zusammenhängen verhaftet zu sein. So. Aus diesem Glück kommt aber dann natürlich auch so ein bisschen eine Verantwortung, dass man das dann eben, was man da geschenkt bekommen hat, irgendwie auch ernst nimmt. Deswegen hier zum Beispiel, ne, kleiner Werbeblock, 14.10. eben jetzt unseren Öffnungsprozess hinsichtlich der Diversität im Kulturbüro angefangen haben. Ob dabei Gutes was rauskommt, wissen wir auch nicht. Ich hoffe, dass wir geben uns Mühe, aber auch dort eben ohne Gelinggarantie. Ne? Da geht es jetzt erstmal darum, dass wir uns öffnen wollen und hoffen, damit etwas Gutes zu bewegen.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt zu sagen, okay, also die Bedingungen hier, insbesondere hier in der Stadt Dortmund, auch in den, also in den vorhandenen Strukturen, die sind so gegeben, dass tatsächlich sehr viele Prozesse möglich sind. Also dass jetzt praktisch innerhalb der Struktur nicht so viel Widerstand zu erwarten ist und dass halt auch sehr, sehr viel Motivation auch da ist, auch Prozesse anzustoßen. Und gleichzeitig bleibt ja aber auch ein Boden, der sich reproduzieren muss trotzdem.
Also wenn wir jetzt Regeln, die bestehen bleiben. Ne? Genau. Also bestes Beispiel, wenn ich hier ganz kurz da rein, bestes Beispiel ist immer der Kostenfinanzierungsplan. Du hattest das jetzt auch eben drin, ne? bei den Anträgen. Also es wird immer gesagt, ja, also weg von dieser Bürokratie, ne? So, wir müssen dann bürokratiearmer werden. Und dieser Verwaltungswahnsinn bei den Förderanträgen und im Zuwendungsrecht des Landes NRW steht, dass du einen ausgeglichenen Kostenfinanzierungsplan einreichen musst. Das heißt, ich kann gar kein Geld auszahlen, wenn dieser Kostenfinanzierungsplan nicht ausgefüllt ist. So, da können wir uns noch 15 Mal im Kreis drehen und das irgendwie 17 Mal irgendwie kritisieren. Das ist einfach ein zuwendungsrechtliches Problem. So, was wir machen können, ist, dass wir das Zuwendungsrecht an sich hinterfragen. Das ist aber ein anderer politischer Prozess, der nicht dadurch entsteht, dass man das als Kritik an einzelne darauf arbeitende Institutionen zielt, sondern das ist sozusagen, das ist eine Novellierung eines Gesetzes, da müssen wir andere Wege gehen. So, und da ist es so ein bisschen, wenn wir diesen Ökonomiegedanken nochmal nehmen, dass ich sage, ich glaube, wir müssen uns dadurch, dass auch diese Kritik ehrenamtlich geleistet wird, müssen wir uns dort überlegen, an wen wir diese Kritik wann an welcher Stelle. Also wir müssen uns, glaube ich, aus einem nicht kapitalistischen, sondern nur einfach persönlichen Ökonomiegedanken heraus unsere Wirksamkeit überlegen. So. Und da gibt es einfach Situationen, wo die Kritik wirksamer ist, wenn ich sie lasse, als wenn ich sie hier lasse. So, das ist so das Einzige. Also das heißt, es gibt einfach Grundregeln, die müssen eingehalten werden zum jetzigen Zeitpunkt. Und es gibt Leute, die nicht in der Position sind, dies zu ändern, obwohl sie Teil dieses Systems sind.
Ja, also da sind wir natürlich, also Gesetzgebung und Politik, ich mache auch einen ganz kleinen Link sofort natürlich auch zu unseren UnterstützerInnen, also ich, so wie ich das jetzt gerne auch aufgreifen wollen würde, also das eine ist halt, dass das Kulturbüro und auch die Verwaltung letztendlich nicht über solche Förderungen entscheidet, sondern eher verwaltet und die Entscheidung halt bei der Politik getroffen werden, welche Strukturen vorgegeben werden für Kulturförderung, wie überhaupt künstlerische Arbeit und kulturelle Arbeit und Projekte stattfinden können. Und ich glaube so, dass wir den Fokus da zu dem, was du sagst, ja in zwei Richtungen einmal legen. Also einmal ist die Lebensrealität von KünstlerInnen da und auch die Art des Arbeitens oder Nicht-Arbeiten-Könnens in vorgegebener Struktur, was halt eben auch durch die Gesetzgebung geregelt ist. Und da haben wir auch wiederum zwei Fragen. Also wie sehr kann denn überhaupt Kunst tatsächlich noch Position beziehen? Weil letztendlich sind ja auch Förderprogramme, die vorgegeben werden, also auch wenn sie jetzt mal durch die Politik entschieden werden, ja auch sehr maßgeblich darüber entscheiden, welche Projekte, welche künstlerischen Arbeiten überhaupt entstehen. Also durch Themensetzungen beispielsweise und wer überhaupt reinkommt. Und das führt dann auch natürlich so zu dem zweiten Fokus, weil der Kostenfinanzierungsplan, also ist möglicherweise für viele KünstlerInnen noch einigermaßen zu meistern. Und dann gibt es ja aber auch ganz viele unterrepräsentierte Positionen der künstlerischen und der kulturellen Arbeit überall, die eben diese Hürden nicht auf sich nehmen können. Also wie, also das wäre, glaube ich, auch nochmal so eine Frage der Transformation und ich glaube auch nochmal so eine gute Überleitung zu unserem Gespräch mit Jan Gülci von Interkultur Ruhr. Also wie sind denn überhaupt diese Hürden auf dieser Ebene tatsächlich zu überwinden, wenn auch noch hinzukommt, dass bestimmte Kompetenzen, Konzepte zu erfassen und so weiter erstmal nicht gegeben sind und wenn auch bestimmte künstlerische Formate auch erst recht gar nicht in, also in jetziger Deutungshoheit gar nicht als Kunst angesehen werden oder als kulturelle Arbeit angesehen werden, das gibt es ja auch, ne? Also dass bestimmte Positionen letztendlich in gar kein Förderprogramm passen, beispielsweise. Und ja, ich würde, glaube ich, daraus zwei Fragen ableiten. Und die eine würde sich einmal so nochmal irgendwie an deine Arbeit wenden. Also wie kann man denn noch Barrieren praktisch abbauen, dass halt halt einfach so dieser Verwaltungsapparat letztendlich ja auch ein bisschen sich vereinfacht, noch mehr für KünstlerInnen, die Kunst machen wollen und dann aber auch für Positionen, die bislang sehr unterrepräsentiert sind in der Kunst- und Kulturlandschaft. Also gibt es da Möglichkeiten, also trotz Kostenfinanzierungsplan, also was könnten denn so Next Steps sein, letztendlich auf der Seite der Verwaltung, um diese Prozesse noch zu vereinfachen?
Also ich, zwei Sachen. Also ich glaube, es gibt einmal Hürden, die abzubauen sind. Das sind meiner Ansicht nach nicht Programme. Das sind nicht sozusagen Räume, in denen Kunst stattfinden kann, sondern meiner Ansicht nach ist eine große Hürde, eine zu große Macht, Konglomerat bei der Verwaltung. Das heißt, das, wogegen ich mich ganz stark ausspreche, sind angebliche Freiräume, die dann aber eine Macht der Verwaltung zuschreiben, die nicht, meiner Ansicht nach, nicht zusteht. Das bedeutet, ein Programm ist ein demokratisches Konstrukt, in dem die gleichen Fristen, die gleichen Teilnahmebedingungen, die gleichen Gelder, die gleichen Juryentscheidungen und so weiter für alle gelten. So, da gibt es ganz viele Kritikpunkte, auf die ich gleich eingehe. Was ich ganz gefährlich finde, sind frei verwaltete Gelder. Das nennt sich im Verwaltungsdeutsch Ermessensspielraum. Das heißt, ich habe etwas und komme dahin und sage, mal, was hatte ich jetzt hier so vor zu machen und so weiter, wie findest du das denn so als Kulturförderstelle? Sagt man, ja, Mensch, gar nicht so verkehrt, können wir mal machen. Das geht gar nicht. Es muss eine Grundlage, es muss eine Legitimation meiner Entscheidung geben. Diese Legitimation kann mir im Regelfall die Politik geben. Das heißt, auch für mich gilt dieser Rahmen des Programmes, in dem Rahmen ich oder in den meisten ich in einer Jury entscheiden darf. So, das ist mir ganz wichtig. So, und da ist aber, das ist jetzt auch schon wieder Common Sense, dass wir sagen, diese Programme bauen aber auf der anderen Seite Hürden auf. Diese Hürden möchte ich aber nicht zwangsläufig abbauen, weil ich der Meinung bin, dass das demokratische Barrieren sind. Und die ist die Aufgabe der Kulturverwaltung, alle zu enablen, diese Hürden zu besteigen. So, das heißt, also wir müssen unterscheiden zwischen Hürden, die abgebaut werden sollen und Hürden, die bestehen bleiben müssen, wo wir aber Treppen bauen müssen. So, und da gibt es halt diesen Punkt, dass ich sage, jetzt mal abgesehen davon, dass wir das sicher schon machen, aber eben noch nicht genug und noch nicht bekannt genug und so, ist es einfach ganz schlicht die persönliche Beratung. So, das ist das banalste Mittel und es ist auch echt nicht sexy, schmancy, fancy. zu sagen, jo, wir setzen uns jetzt hin, wir gehen das zusammen durch, wir gucken, wie wir das hinkriegen, dass das da, da und da reinpasst. Das geht über so eine Art Tag der offenen Tür, also wo man einfach mit seinem Antrag kommen kann und sich beraten lassen kann. Also, ne, so. Und das sind die gleichen Punkte wie beim Zahnarzt. Ne? So offene Sprechstunde und auch Termin. Und dann haben wir so kleine Hilfsmittel, die kommen jetzt nicht bei jedem so gut an, aber die sind auch gar nicht so verkehrt. Das sind eben Muster. So, das sind das so. Dafür gibt es ein Formular, dafür gibt es eine Ausfüllhilfe, die gibt es dann eben in formalem Deutsch, in leichter Sprache oder einfacher Sprache, die gibt es auf Englisch. Wegen mir gibt es dann noch ein paar mehr Sprachen, aber da sind wir eben noch im Aufbau. So, das heißt, es sind ganz banale Mittel der Zugänglichkeit. Das geht auch über Aufmerksamkeit, es geht um Informationsweitergabe. Auch wieder hier der Werbeblock, wer aus Dortmund kommt, kann das nicht mehr hören. Der Newsletter des Kulturbüros, da sich eben viele Leute beschweren hinsichtlich, dass sie die Fristen nicht kannten. So, wir gehen immer noch davon aus, dass wenn man Fördergelder haben möchte, man sich an gewissen Stellen auch informieren muss. Aber wir setzen die Barriere eben sehr niedrig, wie du an diese Informationen kommen kannst. So, das sind eben unsere Wege. Wie gesagt, das ist überhaupt nicht sexy und ich würde jetzt gerne so einen kulturpolitischen Knaller loslassen, wie man dieses Problem lösen kann. Aber im Grunde löst man es einfach nur durch Fleiß und Arbeit. Also auf unserer Seite.
Also ich wäre sehr, sehr spannend, sehr, sehr gespannt auf so einen Knaller, definitiv, weil... Also ich bin auch total gespannt gleich auch auf die Fragen und Impulse der KünstlerInnen im Raum, die halt, also wie sich das, also die, diese Gegebenheiten in ihren Arbeitspraxen auch irgendwie letztendlich widerspiegeln, was das für KünstlerInnen bedeutet, für Menschen, die versuchen Kunst zu machen und Fördergelder beantragen müssen und bestimmte Regularien erfüllen und dann aber auch unter ganz viel Druck geraten, was halt auch so mit, sich zu präsentieren und aber auch Repräsentationsdruck, also es sind ja ganz, ganz viele Dinge, die da halt mitkommen letztendlich. Und ich möchte aber ganz gerne an dieser Stelle zu dir überleiten, Jan, weil wir haben uns ja auch in den ganzen Vorgesprächen mit unseren KünstlerInnen in unseren Labs, ich auch ganz gerne kurz benennen wollen würde, dass die da sind. Also Emre Abud ist da, Silvia Enes Perez Duarte, David Cono und Eamon Nahali. Sie sind die KünstlerInnen in unseren Artist Labs, die stetig mit uns forschen werden. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir auch in unseren Vorgesprächen noch einigen Fragestellungen auch stellen konnten. Und eine der Fragen, die mich da auch sehr beschäftigt hat, war, also wie kann denn eine Symbiose hergestellt werden, weil wir sprechen ja viel von kulturellen Öffnungsprozessen. Wir hören über einen Wandel, dass halt eben neues Publikum und dass immer mehr bislang unterrepräsentierte KünstlerInnen und Communities noch mehr Sichtbarkeit bekommen und auch in Kunst- und Kulturinstitutionen dann halt irgendwie auch mit beteiligt sind. Und die Frage, die sich irgendwie mir stellt, also wie kann denn noch eine größere Symbiose hergestellt werden zwischen bislang unterrepräsentierten Communities und Kulturbetrieben und Kunst- und Kulturlandschaft bei Interkultur Ruhr? Du bist ja Leiter von einer Institution, was sich ja sehr stark auch mit diesem Themenfeld in unserer Region auch beschäftigt. Ne? Und also wie kann es denn eigentlich möglich sein, dass dort immer mehr Gaps irgendwie überbrückt werden können, also zwischen Communities, die halt immer weiterhin noch unterrepräsentiert bleiben, also auch natürlich, das hat auch mit Hürden von Förderstrukturen möglicherweise auch zu tun, aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Gründe dafür und einer unserer KünstlerInnen hat ja auch aus seinen Erfahrungsberichten mitgeteilt, dass ja auch einiges nicht mal wirklich als Kunst anerkannt wird und immer wieder irgendwie beantragt werden muss als Kulturvermittlungsprojekt, damit überhaupt eine Finanzierung steht, damit auch bestimmte Sachen überhaupt realisiert werden können. Also wie verhält es sich denn eigentlich damit? Weil du hast ja eine Expertise, deine Schwerpunkte liegen ja auch in partizipativen Community-Projekten. Also wie kann man da noch mehr Verbindung herstellen und wie können sich diese beiden Bereiche noch symbiotischer
gegenseitig fördern.
Jetzt ist es ein bisschen schwierig, nicht auf die ganzen Wortmeldungen natürlich einzugehen und auch die Eindrücke, die heute gekommen sind durch den Nachmittag. Ich versuche einfach auch ein bisschen so von These zu These und von Gedanke zu Gedanke springend, zumindest abstrakt auf das einzugehen, was du gesagt hast. Ich habe manchmal so ein bisschen so Schwierigkeiten über, also auch über diesen Begriff Transformation, der Kulturförderung, der Kulturinstitution etc. Ich stolper das selber ein bisschen so darüber, eine bestimmte Transformation, und da bist du vor dem auch ein bisschen drauf eingegangen, ist ja bereits erledigt. Also mein Zugang und noch mehr von viel jüngeren Menschen der Zugang zu kultureller Produktion auf der einen Seite, zu kultureller Konsumation von mir aus oder zur Kultur auf der anderen Seite ist in einem sehr, sehr großen Bereich unseres Lebens komplett vollzogen. In diesem kleinen Gerät habe ich zu mehr Kunst und Kultur Zugang und kann mehr Kunst und Kultur produzieren, als meine Eltern und Großeltern in ihrem ganzen Leben konnten an einem Tag. Ich kann den ganzen Tag halt einfach Theater schauen auf diesem Gerät, Musik hören, selber Musik machen etc. 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 Was wir reden, also worüber wir reden, und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man halt einfach Dinge nicht konkret benennt, über die man spricht. Auch wenn wir über Kulturförderung sprechen, über Kulturinstitutionen, ihre Transformation sprechen, wir reden über die Produktion, von bürgerlicher Kultur. Wir reden über die Veränderung von Institutionen, die dafür geschaffen worden sind, die bürgerliche Stadtgesellschaft in der einen oder anderen Weise, nicht falsch verstehen das Wort, aber zu belustigen. Und darüber sprechen wir, wenn wir über Förderung sprechen. Wofür geben wir Förderung weiter an unterschiedliche Gruppen, repräsentiert oder unrepräsentiert, wenn sie Kulturprojekte oder Kunstprojekte machen sollen, um einen Platz auf diesen Bühnen zu bekommen, die bereits geschaffen worden sind, oder neue Bühnen zu erschaffen mit den Geldern. Nur, das würde ich gern auch, wenn wir da über Transformation reden, in ein Verhältnis setzen. Selbstverständlich gibt die Politik uns vor, in der Verwaltung, und ich bin ja auch in der Verwaltung, auch in seinem seltsamen hybriden Zustand, aber doch in der Verwaltung natürlich, wofür wir die Gelder ausgeben können, mit welchem Zweck. Aber wenn ich mir mein Budget ansehe, der Lohn von mir, also der Gehalt von mir und von meinen Kolleginnen ist gleich hoch oder höher als die Fördergelder, die wir vergeben. Ja? Also das ist das Verhältnis zwischen dem, was wir halt einfach so quasi, bei euch wahrscheinlich im Büro auch.
Ne? Nein, Gottes Willen. Nein.
Wie viele Personen seid ihr denn im Stadtbüro?
18, aber wir haben halt massiv Fördermittel. Also das ist sozusagen... Also wir reden hier über Faktor 1 zu 6.
Ich kann über meinen zumindest Arbeitsbereich sprechen. Ich kann halt sagen, wir haben halt einfach mit Interkultur 200.000 Euro im Jahr als Förderung zu vergeben für das ganze Ruhrgebiet. Und ich kann sagen, abgesehen davon, dass es eine lächerliche Summe ist, für eine Region von so vielen Millionen Menschen mit so einer großen, diversen Gesellschaft und nicht so viel Bedarf, ist halt einfach der Gehalt von den 4 festangestellten Personen, geschweige denn von den freien Mitarbeiterinnen und den Dienstleistungen, die man dazu kauft, weitaus niedriger als höher als diese Förderung. Na? So, das heißt halt einfach, ich verändere damit ja nicht nur quasi die Landschaft, die Kulturlandschaft, und ermögliche unterrepräsentierten Gruppen den Zugang zu Kultur, sondern reproduziere im Endeffekt beziehungsweise, was heißt reproduzieren? Ich schaffe natürlich mir und Menschen, die das ganz gut meinen und gut auch vielleicht machen, halt einfach auch einen Arbeitsplatz und einen Zugang zu einer ökonomischen Sicherheit. Ne? Und in diesem Verhältnis bewegt sich das bis zu einem gewissen Grad auch. Und wenn die Fördergelder natürlich weitaus höher sind als die Gehälter, muss man auch sagen, die Gehälter, die wir vergeben, bewegen sich in einem Niveau von 2.000 Euro bis 13.000 Euro auch für Projekte. Ich meine, ja, das ist halt einfach, mit dem verändert man weder die Kulturlandschaft noch die Welt noch die Kulturpraxis. Deswegen will ich auch ein bisschen klarstellen, worum geht es denn uns. Ne? Ebenso was Kultur, also Transformationsprozesse in diesem Feld angeht. keine Institution, die nicht dafür geschaffen worden ist, keine Ahnung, Inklusion zu sichern, Diversität zu ermöglichen, Demokratisierung der Gesellschaft voranzutreiben, wird durch irgendwelche Transformationsprozesse zu dieser Institution. Man muss halt einfach in manchen Fragen ganz klar benennen, okay, wir machen einen bestimmten Transformationsprozess deswegen durch, weil uns halt einfach das Publikum ausgeht. Oder weil Personen in dieses Theater hineinkommen, die bis jetzt nicht in diesem Theater, egal auf der Bühne oder im Publikum, vertreten waren oder nicht. Ne? Also diese konkreten Ziele, warum man bestimmte Dinge macht, weder Institutionalisierung noch Transformation, findet zwecklos statt. Das hat halt einfach eine Funktion für die Institution, für die Gesellschaft, für die Politik. Die Politik entscheidet sich ja aus bestimmten Gründen, warum mehr Geld in diese Richtung oder in diese andere Richtung fließt, was man sich davon verspricht, auch politisch, ist ja ein Selbstzweck, aber auch gesellschaftlich. Das verändert, verbessert vielleicht halt einfach Zusammenleben. Und da drin halt einfach ganz offen zu sein und zu überlegen, was sind halt einfach die Dinge, die wir wollen mit dem, was wir mit unseren Förderungen und auch der Förderpraxis machen, ist ganz klar, manchmal reproduziert man die Machtverhältnisse, egal ob man es will oder nicht. Im Grunde, wenn ich das halt einfach so sagen darf, wenn ich an eine Gruppe über mehrere Jahre 3.000 Euro an Förderung vergebe, weil sie ganz gute Arbeit machen, künstlerische Arbeit machen oder kulturelle Arbeit machen, kann ich gleichzeitig sagen, ich mache eine Tür auf und dazu halt einfach auch keine weiteren Mechanismen entwickle, wie sich diese Personen, nämlich in dem Feld, in dem sie sich bewegen wollen, auf den professionellen Bühnen von bürgerlicher Kulturlandschaft sozusagen, professionalisieren können. Und da bin ich nämlich deswegen auch ein bisschen die gleiche Meinung mit diesen frei verwalteten Geldern. Wenn ich diese Möglichkeiten nicht erschaffe, bedeutet das halt einfach, dass diese Person, diese Gruppe, diese Initiative, diese Künstlerkollektiv nächstes Jahr genauso vor meiner Tür steht. Na, was mache ich denn damit? Ich reproduziere im Endeffekt die Unterrepräsentiertheit. Und das ist in Ordnung, das ist eine kleine Hilfe, so quasi dieses eine Projekt oder diese eine künstlerische Arbeit machen zu können. Das ist auch wichtig und manchmal kommen auch einige Leute. Nur was fördere ich damit, dass die, also genau diese klassische Exzellenzförderung, die wir dann, die aus diesem Feld kommen, ja gar nicht so toll finden. Ne? So, das finden wir ganz, ganz schlimm, weil das fördert ja immer die einen und nicht die anderen. Im Endeffekt hoffen wir darauf, dass von diesen 3.000 Euro Fördernehmerinnen einige davon sich aus eigenem Antrieb oder durch was auch immer so weit entwickeln, dass wir dann sagen können, die, die jetzt im Schauspielhaus Dortmund auf der Bühne stehen haben, vor 5 Jahren bei uns eine Förderung bekommen. Vollkommen zufällig. Ja? So. Es gibt ja keinen Mechanismus, in dem wir halt einfach diese Leute bis dahin begleiten, irgendeine Form der Verbindlichkeit miteinander herstellen können, wenn wir eben nicht auf frei verwaltete Gelder zurückgreifen können, beziehungsweise tatsächlich sagen können, hey, diese 200.000 Euro sind ein Rahmen, aber über diesen Rahmen hinaus müssen wir Mechanismen schaffen, wie diese Leute über schon emanzipatorisch von mir aus auch selbstbestimmt.
Sprichst also von nachhaltiger, langfristiger Kulturförderung gegen die Projektförderung, die jedes Jahr...
Okay. Mehr oder weniger. Okay. Mach mal ein bisschen weiter mit diesen Sachen. Und wir wissen auch quasi nicht nur Institutionalisierung und Transformationsprozesse haben einen Zweck, Beziehungen haben auch einen Zweck. Ne? Also es wird wahnsinnig viel geredet und also es wurde ja auch so genannt, bei Interkulturell steht das ja auch da, eine der Säulen ist Netzwerk halt einfach. Netzwerke sind Beziehungen mit einer Funktion. Ne? Und im Gegensatz zum Beispiel zu Selbstorganisierungen sind Beziehungen mit einem gleichen Anliegen. Ne? Und das ist halt ein sehr großer Unterschied, wenn man sagt halt einfach, wir setzen uns zusammen und machen gemeinsam, weil wir so unterschiedlich wir sein mögen, halt einfach ein gemeinsames Ziel haben, braucht man dafür weder eine Förderung noch irgendeinen Rahmen noch eine Institutionalisierung etc. etc. Ne? Sobald wir aber die in irgendeiner Weise entweder eine Institution repräsentieren oder institutionalisieren, muss institutionalisieren wollen oder halt einfach Förderungen bekommen und dann halt einfach mit denen zumindest Schritte zur Professionalisierung und Institutionalisierung machen wollen, bauen die ein Netzwerk auf. Ja, so. Nur das Problem ist Emanzipation, das heißt halt einfach, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass jeder Raum in dieser Welt halt einfach von Macht durchsetzt ist. hat ja Fatima ja auch betont, dieser Raum ist von Macht durchsetzt, auch wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, ich sitze aus einem bestimmten Grund hier, du genauso und du genauso und ihr sitzt halt einfach aus einem bestimmten anderen Grund hier und wir ist vielleicht halt einfach nicht der ganz große Macht, kein großes Machtgefälle, aber vielleicht auch schon. Ne? Es kann sein, dass einige Personen in 1, 2, 3, 4 Wochen beim Förderfonds einreichen werden. Das entscheidet natürlich eine Jury, ne? Das entscheidet natürlich ganz unabhängig und dann entscheidet es eigentlich im Endeffekt natürlich die Regionaldirektorin des Regionalverbands oder die Politik im Kulturausschuss und so weiter. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, Steuerungsmechanismen außerhalb in der Verwaltung, wohin halt einfach auf welche Weise Entscheidungen gehen, also so ehrlich kann man sicher auch sein, dass halt einfach eine Juryarbeit nicht nur super, super unabhängig stattfindet und halt einfach alle Entscheidungen in einer Form der Empfehlung weitergibt, sondern dass man halt einfach sehr wohl miteinander bespricht, was will man denn, wen kennt man denn und wer sich auch bewirbt, natürlich eine Voraussetzung hat.
So. Darauf würde ich auch sofort antworten wollen, weil ich war ja bei euch in der Jury letztes Jahr, deswegen guckst du auch in meine Richtung, ja. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage, wie besetzt man Juries, wie trifft man überhaupt Entscheidungen, Förderentscheidungen, also auch, ich bin ja auch in der Jury des Diversitätsfonds des MKW und diese Prozesse, also wie sie angestoßen werden und jetzt mal in Bezug auf Förderfonds Interkultur Ruhr, es ist tatsächlich so, dass man dann natürlich bestimmte PlayerInnen und AkteurInnen irgendwie dann auf dem Feld hat, aber was ich viel spannender zu benennen finde, ist also dieser Reproduktionsmechanismus, den du auch gerade irgendwie benennst, weil letztendlich haben wir ja da auf dem Tisch irgendwie ewig viele Anträge liegen von künstlerischen Arbeiten, von Kulturprojekten, die unter normalen gegebenen Umständen eigentlich mit viel, viel mehr Budget finanziert sein müssten, aber weil sie halt unter der Rubrik interkulturelle Arbeit fallen, es ist dann auf einmal berechtigt, dass diese Projekte eben nur mit 3.000 Euro gefördert werden, weil halt eben auch Gesamtfördervolumen bei 200.000 liegt und weil eben irgendwie so viele Anträge da auf dem Tisch liegen und so weiter. Also es ist schon natürlich Reproduktion, das ist schon so. Aber ich muss dir widersprechen, das ist definitiv nicht so, dass dann halt die Jury dann da sitzt und ich habe irgendwie, also ne, also, dass es dann mehr so nach Beliebigkeit geht. Also,
ich habe überhaupt nicht von Beliebigkeit gesprochen.
Oder nach dem, wen man kennt oder wo man schon Sympathien hat, und sondern nach diesen Kriterien, also wer ist denn bislang unterrepräsentiert und wen muss man tatsächlich fördern und hoffentlich kommen die Leute nicht nächstes Jahr mit dem gleichen Antrag und haben es tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, es geschafft. Unter eigentlich besseren Bedingungen gefördert zu werden und möglicherweise sich auch Künstlerinnen auch in deinem Betrieb auch irgendwie zu beruflich zu manifestieren. Ja, genau.
Genau, also mein Punkt war überhaupt nicht Beliebigkeit und auch nicht nur in der Form der Korruption sozusagen, dass man halt einfach das Geld den Freunden und Freundinnen zuschließt, sondern halt einfach das. Es einen Grund gibt, warum man halt einfach bestimmte Personen besetzt in einer Jury, dass es einen Grund gibt, was für ein Gespräch man hier herstellt, es einen Grund gibt, wer einreicht überhaupt und so. Ne? Also das ist ja auch es ist ja nicht so, jetzt ist ganz zugänglich. Ne? Also die Leute, die halt einfach die Informationen bekommen und wissen, wie man eine Einreichung schreiben kann, gleich mal.
Wobei bei den Entscheidungen des Kriteriums tatsächlich gerade bei eurem Fonds und auch beim Diversitätsfonds sehr stark auf Potenzial liegt, das muss man auch betonen, also dass halt irgendwie gerade bei der Form der Antragstellung sehr stark auch der Fokus darauf ist, sind Menschen, die halt möglicherweise zum ersten Mal Antrag stellen und deswegen auch irgendwie diese Form irgendwie nicht bedienen können. Also ich glaube schon, dass sich da halt auch strukturell ziemlich viel tut. Ich weiß nicht, ob diese Fragestellung mit der Frage nach Besetzung der Jurys auch tatsächlich geklärt ist. Aber trotzdem die Frage, was glaubst du denn, was es denn braucht? Also weil Reproduktion lässt sich ja beschreiben, das kennen wir alle, wir wissen, wo sich das verortet, in der künstlerischen Praxis, in der Verwaltung und dann aber auch Förderlogiken und Förderstrukturen und so weiter. Also was ist denn deine Einschätzung, was es braucht?
Also auf der einen Seite bin ich absolut nicht für das Abschaffen dieser auch wenigen Förderungen. Also gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Punkt, nur weil sie halt einfach nicht so funktionieren. Und ich, auf der anderen Seite glaube ich halt einfach, dass so etwas wie der Förderfonds Interkultur Ruhr, wo ich arbeite und sicher auch eure Arbeit, sehr, sehr, sehr viel Sinn macht. Also diese kleinen und genauso innerhalb von Institutionen kleine Prozesse. Ich glaube, die harte Währung halt einfach, wenn man tatsächlich längerfristig Sachen ändern will, ist tatsächlich Kontinuität und Verbindlichkeit. Also und Verbindlichkeit kann halt einfach eine bestimmte Form annehmen, indem man sagt halt einfach, ich mache jetzt halt einfach statt an einem, also alles sehr, sehr offen, nehme ich mir das heraus, weil das kann ich mir ja auch in irgendeiner Weise herausnehmen, weil ich es sinnvoll finde, in Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Leuten auch von mir aus, zu sagen, wir versuchen uns zu fokussieren. Wir sagen nicht, wir wollen die ganze Welt verändern, sondern wir wollen diese eine Straße verändern. Na, das kann halt einfach eine Form der Verdichtung sein, eine programmatische Verdichtung sein, und da kann man halt sagen, aber was bedeutet diese Arbeit, und das kennen wir ja auch, gerade Leute, also erstens, niemand wartet auf irgendwen, der herkommt und sagt, ich mache jetzt mit dir partizipative Kulturarbeit. Niemand. Den allermeisten Leuten, mit denen man so eine Kulturarbeit machen will, muss man den Begriff Partizipation, Beteiligung, Teilhabe etc. erklären. Ja? So. Die Menschen warten ja nicht drauf. Die Menschen warten drauf, dass man halt einfach Möglichkeiten gibt, wenn sie sich ausdrücken wollen, dass sie sich ausdrücken können, wenn sie halt einfach nicht zum Essen haben, dass sie Essen bekommen können, wenn sie aus ihren Wohnungen delogiert werden, dass sie aus ihren, in den Wohnungen bleiben können. Es sind halt einfach sehr klare materielle Interessen. Aber indem man verbindlich zum Beispiel an einem Ort ist oder zu einem Thema arbeitet oder mit bestimmten Menschen arbeitet, kann man Beziehungen aufbauen, dass man halt einfach danach weiß, was sind denn genau diese Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad ein Rahmen, den wir halt einfach, glaube ich, die Förderung verteilen, aber auch dann Kulturpolitik machen, sich überlegen müssen, wo sind halt einfach große Bedarfe und auf welche Weise können wir halt einfach über längere Zeit auf diese Bedarfe von Menschen, nämlich nicht nur in Geldform, sondern auch in Beziehungsform eingehen. Ne? Ankommen und bleiben. So. Weil wir kennen ja diese ganzen, also ich glaube, sehr viele Menschen, die hier sind, kennen diese Projekte. Man macht halt einfach in einem sogenannten Problemviertel irgendein Projekt aus einem Theater heraus oder aus einem Museum heraus. Man kommt, lernt Leute kennen, bietet für einen begrenzten Zeitraum einen Raum im Haus oder halt einfach in Form von Fördergeldern und muss dann auch wieder gehen, ne? Weil das nächste Problemfeld wartet auch. Und in einigen total guten Fällen, und das ist halt, der Polat wollte, dass ich über die Brunnenpassage spreche, in Wien bleibt man dann auch und bleibt halt einfach und führt diese Beziehungen und Projekte kontinuierlich fort. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt einfach für mich nicht nur eine Lösung, aber zu einer guten Strategie klingt, tatsächlich verbindliche Beziehungen aufbauen, indem man die Ziele, die man sich selbst steckt, ganz gut analysiert, überlegt halt einfach, was kann ich tatsächlich mit dem, was mir zur Verfügung steht, das kann Geld sein, aber auch tatsächlich Ressourcen erreichen.
Ich habe nur eine ganz kurze Rückfrage, weil, ne, also diese Kontinuierlichkeit ist natürlich super wichtig, aber ich komme immer wieder zurück zu dem Punkt, was du benannt hast, hoffentlich kommen die Leute nächstes Jahr nicht wieder und stellen wieder einen 3.000 Euro Antrag und möglicherweise, weil der Förderfonds oder die Förderung von Interkultur Ruhr oder auch von Kulturbüro Dortmund für unterrepräsentierte Positionen und kulturelle Arbeit ein Start, um dann darauf aufbauen, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Und da bin ich ja bei Kulturbetrieben, an Orten für Kunst und Kulturproduktion. Wie kann man denn da eine Verbindung herstellen, damit dieser Step passiert, den du benennst? Also hoffentlich kommen die Leute nicht nächstes Jahr und stellen wieder einen 3.000 Euro Antrag und machen unterbezahlte künstlerische Arbeit oder kulturelle Projekte auf niedrig Budget. Also hättest du da vielleicht so Empfehlungen, die du aussprechen könntest, wie da so ein Zusammenspiel gehen könnte?
Ich meine, ich schaue wieder zur Kulturpolitik rüber. Im Grunde geht es darum, dass man halt einfach Fördergelder an Institutionen, die diese Räume zur Verfügung stellen sollen, am Ende halt einfach an solche Bedingungen knüpft. Es muss ja kein Malus-System sein, also man kriegt nicht weniger, sondern man kriegt mehr Geld, wenn man tatsächlich etwas Bestimmtes in seiner Institution schafft. Ne? So. Aber im Endeffekt mit dem Geld, das da ist, wenn ich jetzt halt einfach, keine Ahnung, als Theater 1 Million Euro zur Verfügung habe im Jahr für Neuproduktionen, hier auch das Verhältnis ist halt einfach viel zu wenig gesetzt, halt einfach, hier auch das Verhältnis zu meine Förderung und halt einfach damit 10 Sachen mache, die 100.000 Euro kosten, von denen eins vielleicht ein bisschen für 2 Wochen auch irgendwelche Leute noch inkludiert oder partizipieren lässt oder wie auch immer, ist es toll. Nur man könnte auch überlegen, warum steht es halt nicht in diesem Fördervertrag drinnen, dass diese Institution, wenn sie auf eine Produktion verzichtet, aber mit diesen 100.000 Euro jetzt durch 10 den Raum permanent schafft, wo die Leute selbstbestimmt entscheiden können, was sie auch mit diesem Raum machen. Ja? Wozu aber die Ressourcen des Theaters oder des Museums oder welcher Institution auch zur Verfügung stehen, dann könnte man sagen, ah, okay, da ist ein Raum entstanden, da kann ich reingehen, da kann ich halt möglicherweise auf die Ressourcen zugreifen, da kann ich halt einfach auch bleiben. Ja? Dieses Einladen und dann wieder aus der Tür rausbitten, ohne großartig sich zu verabschieden, weil es halt einfach ausgelaufen ist.
Ja, also ich habe jetzt die Sorge, dass es super langweilig wird und ganz wenige interessiert. Nur da sind ganz viele Setzungen drin, die einfach, wenn wir es jetzt wirklich konkret auf die Dortmunder Struktur beziehen, einfach so nicht stimmen. Also das erste Ding zum Beispiel, also Förderverträge werden von sozusagen freien Fördergeldvergabestellen geschlossen. Wir machen Bescheide an die freie Szene. Die Kulturbetriebe, das Theater, haben keine Förderbescheide, die kriegen Budgets. So, das heißt, das nächste, dann hattest du gesagt, ist mit diesem, wo entschieden wird. Ne? Dass wir zum Beispiel unsere Jurys ganz klar als Entscheiderjurys beschließen lassen. Das, was die Politik gibt, die Macht an die Jury ab. Es muss niemand danach mehr das zusätzlich bestätigen. So, also da sind so ganz viele Wege drin.
Das ist nicht meine Arbeit.
Genau. Und das ist also das ist etwas, was wir erreicht haben. Ne? So, wir haben noch ein letztes Programm, das ist die Jazzförderung, wo wir das im Ende 2023/2024 abschaffen und dann haben wir nur noch entscheidende Fach- und Sachjurys in den Programmen. So, wir haben aber ja nicht nur Programme, wir haben ja auch die Förderung der Kulturzentren. Also das muss ich vielleicht jetzt einmal kurz sagen. Also wir haben eine freie Kulturszene, die in Dortmund pro Jahr mit 5,5 Millionen Euro gefördert wird. So, das heißt, der Projektanteil, den wir ausgeben, der liegt circa bei 1,2 bis 1,4 Millionen Euro. Das sind die Projektmittel. Dann gibt es circa 2 Millionen Euro, die an die freien Kulturzentren gegeben werden. Und alles dazwischen sind Beschlüsse. So, das heißt, es gibt den Weg aus der Projektförderung heraus hin zu einer langfristigen Förderung. Dieser Weg ist sehr anstrengend. Das Taranta Babu hat 2 Jahre gebraucht, um diesen Weg zu beschreiten und mit euch noch sehr viele andere. So, ich finde es natürlich sehr ärgerlich und sehr anstrengend, dass es 2 Jahre gedauert hat. Also es war ein Punkt, wo ich irgendwann keine Zwischennachrichten mehr geschrieben habe, weil es einfach nur noch peinlich war. So, auf der anderen Seite ist es so, man sollte jetzt auch nicht vergessen, wie dick das Brett ist. So, und was bei mir bei all dieser Kritik immer ist, dass ich sage, es enthebt uns aber nicht dessen, es zu versuchen. So, das heißt, ich werde niemals die perfekte Jury schaffen können. Schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht, die perfekte Jury zu besetzen. Die gibt es auch gar nicht. Das bedeutet aber nicht, dass ich es nicht versuche. Und wenn mir das 7. Mal jemand absagt und ich beim 8. Mal langsam sogar auch den Eindruck bekomme, dass ich die Jury hier tokenismenmäßig besetze, so, dann kann ich nur noch ins Gespräch gehen und weiter versuchen. Das bedeutet aber nicht, dass wir dieses System an sich in Frage stellen, so, sondern das ist das, was ich mit Fleiß und Arbeit meinte. So, oder ich kann auch, wenn es eben im ersten Mal in der Politik nicht verhandelt wurde, aus diversen Gründen, kann ich nicht mich hinstellen und sagen, so, dann kritisiere ich jetzt mal die Projektförderung, ich finde das alles total doof. Und wir können nur in Programmen arbeiten und ich bin nicht frei in meiner Entscheidung. Sondern es bedeutet, dass wir weiterhin daran arbeiten müssen. Dann reichst du die Vorlage zum 4., zum 5. Mal ein. Und jetzt, sie ist dann also sozusagen vom Ausschuss in den Rat gegangen. Wir haben also letzte Woche das geschafft. So. Und das ist das, was ich meine. Es ist einfach zu tun. So, und sich auch die Kritik
zu geben. Das also, dann gibt es ein Muster für den Kostenfinanzierungsplan, dann finden es alle doof. So, dann verändert man das Muster, dann finden es immer noch alle doof. So, das ist ewig. Und das ist mir aber, ehrlich gesagt, ist das wichtig. Also es gibt kein richtig, sondern das richtig ist, es immer wieder zu versuchen.
Ja, es sind, also ich glaube, dass Prozesse ja halt immer schon Zeit und Ressourcen auch brauchen. Und ich glaube, dass wir uns in so einem Prozess auch befinden. Und einfach so ein bisschen, um auch so ein bisschen auf die Zeit zu achten und auf unsere ZuhörerInnen und GästInnen, die hier mit im Raum sind, die halt auch sehr gespannt den Impuls in unserem Gespräch zugehört haben. Ich würde ganz gerne mit eurer Erlaubnis auch mal so ein bisschen den Raum öffnen für Fragen und Anregungen. Und ich glaube, hier sind auch sehr, sehr viele Menschen mit Expertisen in verschiedenen Bereichen, auch Fragen, die sich aus ihren, wie gesagt, Arbeitsrealitäten auch vielleicht ableiten. Und einfach mal, dass ihr euch frei fühlt, auch einige Fragen zu adressieren zu dem Gespräch, den wir geführt haben und auch die Einblicke zu Förderstrukturen und Verwaltung und natürlich aber auch die Realitäten von KünstlerInnen, die auf diesem strukturellen Boden auch künstlerische Praxis realisieren.
Ich hätte so eine Anmerkung zum dieses Fleiß und Arbeit und dieses generell eine Haltung, die von uns erwartet wird als KünstlerInnen, freie KünstlerInnen, dieses Professionalisieren. Das gerade ist auch sehr, sehr hoch und so muss man sich professionalisieren, aber ich merke, dass die Angebote, sich zu professionalisieren, gehen nicht überhaupt in Richtung, meine künstlerische Arbeit zu professionalisieren, sondern ich lerne Buchhaltung, ich lerne Schreiben, ich lerne, keine Ahnung, Videos schneiden und solche Sachen. Und das ist so, hä, wie soll ich mich professionalisieren, indem ich meinen Beruf wechsle? Oder ist es so ein großer Widerspruch, was ich sehe. Und diese fleißige Arbeit ist immer unbezahlt. Und das ist so, weil was? Da ist ein großer Widerspruch für mich. Weil ich verstehe, dass das das braucht, aber da, wie soll das sein?
Aber jetzt mal die Gegenfrage. Also diese Professionalisierungsangebote werden ja vornehmlich von öffentlichen Stellen, also Landesbüro Freie Darstellende Künste, wir machen das, Dortmund Kreativ, auch Stabstelle des Oberbürgerrates bietet das an. So. Also diese noch und nöcher sind diese Professionalisierungsangebote. Wo ich mir überlege, ich finde die Vorstellung total beängstigend. Ich würde jetzt einen Kurs anbieten, der sich inhaltlich künstlerisch auseinandersetzt. Das ist für mich, also ich bin der Meinung, dass die Kulturförderung maximal fern vom Inhalt bleiben muss. Wir können doch nicht Angebote anbieten, in denen ihr lernt, eure Inhalte zu machen. Was ist denn das? Das ist super gefährlich.
Ich meinte das nicht. Also ich glaube, das ist ein Missverständnis, so was wird man als professionelle Künstlerin betrachtet, wenn man das kann. Und also man hat dann Zugang zu diese andere Plattform, wo man mitmachen könnte, wenn man diese Fähigkeiten auch dazu hat.
Aber du meinst jetzt explizit diese Fähigkeiten von Buchhaltung und Konzepte schreiben, Verwendungsnachweise und
genau.
Ne, also Projekte promoten, Sichtbarkeit, damit man das auch irgendwie später auspreisen. Also diese Sprache beherrschen, zum Konzept schreiben. Im Grunde genommen, also ich finde das auch super, was du sagst, ne, so mit der Sprache beherrschen. Man muss sich diese Sprache aneignen, um überhaupt diese Konzepte auch letztendlich verfassen zu können und die Verwendungsnachweise machen zu können.
Ja, genau, ich würde das gerne ergänzen, weil für mich ist da das Grundproblem noch ein bisschen was anderes. Es gibt ja diesen fantastischen Beruf der Produktionsleitung, der ja im Idealfall mit dir zusammen den KFP Vorprojektbeginn vorbereitet, weil es ist ja auch die Person, die das buchhalterisch und administrativ und organisatorisch ja auch das Projekt durchschauen muss, ne, mit den Zahlen und die Rechnungen und Verträge machen und dann das Ganze eben auch am Ende mit dir dann gemeinsam abschließt und dann den zahlenmäßigen Nachweis zum Beispiel erbringt. Ne. Und dann hast du eigentlich im Team in einer Idealwelt natürlich all diese Posten und musst jetzt natürlich nicht alles selber machen, wobei Fußnote, ich persönlich denke, als künstlerische Leitung hast du ja auch Personalverantwortung, auch wenn es nur temporär ist. Und dann bedeutet dann natürlich auch, wenn ich Personalverantwortung habe und jetzt zu Aisha sage, Aisha, komm, mach mal hier mit mir Performance und schreib mir einen Text, dann habe ich ja ein paar Monate auch Verantwortung für dich, weil ich dir Geld überweise und so weiter. Deswegen ist schon aus der Perspektive einer künstlerischen Leitung die globale Übersicht über alles und das grundsätzliche Verstehen von dem, was da inhaltlich und numerisch da ist, sollte gegeben sein, sonst bisschen problematisch, glaube ich, an anderer Stelle und führt immer zu Konflikten. Aber andererseits, glaube ich, ist ja eher die Frage, können wir Projekte so auskömmlich immer finanzieren, dass halt auch genügend Leute, und da braucht man halt ein Team von 10 Leuten, damit das auch einigermaßen professionell läuft, dass das auch auskömmlich finanziert ist. Ne? Und da kann dann, ne, hast du ja auch gerade eben gesagt, so Interkultur, so allein damit finanzieren, da kommt man dann halt dann auch nicht weit. Ne? Dann ist das ja nur so Teilfinanzierung. Genau, würde ich dazu aus meiner Arbeitspraxis dazu sagen.
Ja, also ja, total gerne.
Das Mikro?
Da drüben war vorhin.
Wo?
Also dann einmal aber gibt du und danach, Dominik.
Ich komme aus der anderen Kommune, wo gerade heiß diskutiert wird zwischen Künstlern und Kulturverwaltung, dass ein Topf aufgemacht wird. Ein Kulturfördertopf frei von Strukturen. Die Verwaltung wünscht sich den und die Künstler sind wild am Schreien, weil er nämlich überhaupt keine Transparenz mehr schafft. Es ist ein sogenannter Feuertopf mit sehr kleinen Summen, maximal 2.500 im Gesamten, aber 40.000, wo die Kulturverwaltung sozusagen Leuten, die zum Beispiel ihre Argumentation, und sie tragen es auf dem Rücken der Diversität aus, sie missbrauchen meiner Meinung nach den Begriff, sie sagen, ja, für Menschen, die die Sprache nicht können und der, wo der Termin dann nicht passt und die neu hier hingezogen sind, die können ja diese Anträge nicht stellen und dann kriegen die meiner Meinung nach Summen wie Almosen. Und es geht nach persönlichen Befindlichkeiten und der demokratische Prozess ist komplett ausgehebelt. Und die Diversität wird dazu genutzt, dass sowas passiert. Von daher glaube ich, Barrieren, die entstehen, wäre es besser, wenn es Hilfsprogramme gibt, diese Barrieren zu überwinden, als dass transparente Strukturen komplett aufgelöst werden. Das fände ich, wäre, glaube ich, vor allem, weil Diversität plus bitte niemals ein Mitleidsfaktor sein sollte.
Ja, vielen Dank. Wirklich sehr spannende Runde hier. Und ich werde immer wieder als die Kulturpolitik hier bezeichnet. Ich muss dazu sagen, ja, der Einzige, der hier ist, aber ich meine, gut, ich bin natürlich nicht die Kulturpolitik in Dortmund, denn ich bin auch nur ein Teil davon. Das ist ja auch immer dann davon abhängig, was für Mehrheiten halt eben auch bestehen. Ich meine, da sitze ich natürlich mit meiner SPD-Fraktion im Kulturausschuss und da gibt es dann auch die Grünen, die CDU, leider auch die AfD und noch diverse andere, die natürlich Anträge schreiben können oder auch Ideen haben, wie sie Kulturförderung definieren. Und das ist halt immer ein Ausloten halt von, ja, sag ich jetzt mal, von persönlichen Vorstellungen, wie man halt die Kulturförderung hier noch macht. Mein Ziel ist es halt immer in erster Linie, Dortmund attraktiv zu machen, Lebensqualität herzustellen, dass wir hier Menschen überzeugen können, eventuell sogar zu überlegen, nach Dortmund zu ziehen, dass man halt auch Dortmund auch mal als Metropolregion oder Stadt auch nochmal ein bisschen nach außen verkaufen kann, weil es geht nicht nur alles in Köln und es geht auch nicht nur alles in Düsseldorf oder in Berlin. Wir haben hier auch wirklich eine Menge zu bieten. Und wenn ich dann halt natürlich als Politik dann von bestimmten Dingen überzeugt bin, dann setze ich mich natürlich auch dafür ein, dass man natürlich langfristig gesehen auch eine Bestätigung dieser Projekte hinkriegt. Ne? Sofern das natürlich finanziell machbar ist. Wir müssen natürlich immer gucken, Haushalt und sowas, ne? Wisst ihr alle selber. Aber ich sage jetzt mal so, in Bezug auf die Bestätigung, wenn ich sehe, dass Projekte, die vielleicht mal eine Blaupause kriegen oder eine Unterstützung kriegen, ein Jahr lang gefördert werden, und ich der Überzeugung bin, oder wir alle der Überzeugung sind, das ist ein tolles Projekt, das können wir weitermachen. Die Leute sind vertrauenswürdig und die würden das auch weiter die nächsten 10 Jahre ohne Probleme machen. Dann bin ich der Meinung, warum nicht? Warum sollten wir das denn nicht unterstützen? Es ist halt immer halt eben die Frage, ne, wo man halt hin möchte. Ich von meiner Seite aus bin der Letzte, der Nein sagt und bin auch derjenige, der auch sehr gerne auch eine vielfältige, breite Kulturlandschaft in Dortmund haben möchte. Also ich sehe mich da auch irgendwo als Schnittstelle zwischen ja, Verwaltung und den Menschen, ne, ich mache Interessensvertretung, ich bin gewählt worden und die Menschen, die Kultur leisten, tagtäglich in der Gesellschaft, die sollte man auch unterstützen, wenn sie können mich ansprechen jederzeit. Es ist auch möglich, mit Termine zu vereinbaren, Bedarfe zu formulieren und dann kann man gucken. Es ist sogar so, dass dann die freie Szene auch mal eine eigene Kulturkonferenz organisiert, ne? Oder gemeinsam mit dem Kulturbüro. Das war übrigens auch eine politische Entscheidung, dass man dann Mittel zur Verfügung stellt, damit die freie Szene auch entsprechend ihre Plattform haben können, damit sie auch ihre Defizite klären können und erzählen können. Und wir müssen natürlich dann schauen, wie wir das am besten machen. Und es hängt dann, wie gesagt, dann immer von Mehrheiten ab. Ich allein kann es nicht entscheiden. Schön wäre es, aber ich kann es leider nicht. Und es ist auch okay so, dass wir Demokratie haben. Und
nee,
ich,
es wäre nicht schön, wenn man es alleine entscheiden könnte.
Nein, du hast völlig recht, ja. Nein, aber ich meine, wenn es darum geht, alles zu fördern, so, ich bin der Letzte, der das nicht falsch verstehen. Ne? Deswegen, also ich bin schon der Meinung, dass wir ja in Dortmund ein gutes Konzept haben, aber ich bin natürlich immer offen für Kritik. Also ich freue mich immer auf Input und wenn es hier jemanden gibt in dem Raum, der sagt, hey, das könnte man ändern oder wir bräuchten hier oder da vielleicht Unterstützung, immer gerne ansprechen. Also ich bin nicht wirklich der Letzte, der Nein sagt, sofern alles Hand und Fuß hat. Ne? Das ist ganz wichtig. So von meiner Seite aus. Danke.
An dieser Stelle auf jeden Fall auch noch vielen herzlichen Dank an die Kulturpolitik der Stadt Dortmund, dass auch diesen Ratsbeschluss realisiert hat, dass wir auch unser Projekt Akademie Third Space realisieren können und auch strukturell gefördert werden als Ort der Rantabapu. Es hat auch eine große Wichtigkeit, dass dieser Raum weiterhin existiert für verschiedene Formate, für verschiedene diskursive Formate, wo auch Themen bewegt werden können. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir heute sowohl hier als auch im Vorfeld auch ganz, ganz vieles aufgemacht haben an Themenfeldern, an Fragestellungen, die sich auch ruhig weiterbewegen können. Und einfach achtgebend auf die Uhrzeit würde ich auch mit eurer Erlaubnis für heute erstmal die Runde schließen wollen und mich ganz, ganz herzlich bedanken wollen bei allen, die gekommen sind, zugehört haben und auch angeregt mitgedacht und Fragen gestellt haben. Und bitte schaut in unser Programm. Wir haben bis Ende Dezember ganz viele Gästinnen mit ganz vielen spannenden Themen. Einerseits hier bei uns im Kulturhaus der Rantabapu und aber auch in den Räumlichkeiten des Schauspiel Dortmund. Und da seid ihr auch alle herzlich eingeladen und alle Veranstaltungen sind eintrittsfrei. Und wir freuen uns auf Impulse des Publikums.